Ja, ehemalige Saul von Tarsus. Wenn er und da er der vornehmste der Sünder ist, er pflegt sich ja in dem Fall sehr elegant auszudrücken, der vornehmste der Sünder. Also soll niemand von uns mehr sagen, ja, ich bin der größte Sünder. Der Platz ist schon belegt. Der Platz ist schon belegt. Der zweite auch schon. Ich würde es gern sagen, aber der ist auch schon belegt. Wir dürfen hier so nicht weiterfahren. Die Kraft der Sünde, aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder, seid es unbeweglich, alle Zeit überströmend in dem Werke des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe nicht vergeblich ist in dem Herrn. Jede Mühe, die Bemühungen der Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unser Herzen, obwohl das die Kraft Gottes ist, die da wirkt, und der Geist Gottes, gibt Gott uns gleichwohl einmal einen Lohn. Einen Lohn, den wir gar nicht verdient haben. Und eine Krone gibt er jedem von uns, sogar mir. Auch wenn ich sonst gar keiner Krone Gottes, deren es etliche gibt, würdig erfunden würde. Wie heißt diese Krone? Die ich ganz sicher bekommen werde. Das ist aber frech, der Verformung. Jetzt sage ich nicht, wie geschrieben steht, der dich, sondern der mich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Seid ihr sicher, dass ich die Krone bekomme? Ja. Das ist sogar für mich nicht Hoffnung, sondern selbstverständlich. Warum? Wenn die Krone, die ich bekomme, Gnade heißt, was hat das als Voraussetzung? Maximale Demütigung. Ist ein edler, untadeliger, eine Majestät, ne? Bedarf die der Gnade? Wer bedarf denn der Gnade? Ein armer Sünder. Und wer bedarf der Barmherzigkeit? Der elendeste Tropfen. Bruder Heller und ich hatten gelegentlich Krach. Dürft also herzlich lachen. Er steht neben mir beim Dienst und sagt, liebe Geschwister, also wisst ihr, also ich darf der Wahrheit entsprechend sagen, bekennen. Also ich nach meiner eigenen Urteil, ich bin der elendeste, der größte Tropf der Weltgeschichte auch noch. Da habe ich aber Kraft bekommen mit ihm. Du, der größte Tropf, du, der bin ich dann. Versteht ihr, der Kraft, ne? In der Hinsicht da. Oder wenn Jesus sagt, oder Paulus uns schreibt, einer den anderen höher achten als sich selbst. Hat einmal jemand gesagt, eigenartig, also der Bruder Null, fällt mir schwer, den höher zu achten als mich. So. Habe ich gefragt, oh, was ist da los? Ne? Habe ich überlegt, ja, was soll jetzt geschehen? Wenn ich mich noch mehr demütige, dann kann sie mich noch weniger höher achten. Ne? Dann bin ich noch weiter unten. Merkt ihr schon, was nötig wäre? Die betreffende Sprecherin braucht nur was zu tun. In den Fahrstuhl zu treten und den untersten Knopf im 10. Untergeschoss zu drücken. Ne? Dann hätte sie keine Mühe hinaufzublicken, weil ich auf dem Erdboden stehe. So. Oder ein anderer an Ehrerbietung. Achso, das wollte ich noch sagen. Also, jetzt wir zwei. Also ich traue, also ich habe keine Mühe, ihn höher zu achten als mich selber. Dürft ihr mir zutrauen. Ich bin doch unten. Hast du vielleicht ein bisschen Mühe? Wie höher zu achten als dich selber? Er sieht mich. Mich höher achten als sich selbst. Dort oben. Ne? Stimmt's? Ja, ja, ne? Und ich dort oben achte ihn höher als mich selbst. Ich sehe ihn dort oben. Und wenn er mich dort und ich ihn dort und schon sind wir beim Herrn miteinander.
Mir fällt gerade was ein. Es waren zwei Brüder, zwei namhafte, schon Jahre zurück. Die sind ein bisschen auseinandergekommen. Und dann kamen die Freunde des einen zu ihm und sagten: Du Bruder, sag mal, werden wir den auch im Himmel sehen? Da sagt der Bruder: Ich glaube kaum. Der wird so nah beim Herrn sein, dass wir ihn gar nicht sehen werden. Oh.
Ja. Einander vorangehend mit Ehrerbietung. Wir verlassen den Saal, das sind 7 Türen bis zum Ausgang. Ich springe voraus, mache die Tür aus, was er. Gehe ihm voran. Wir erbieten, dass er vor mir rauskommt. Er springt zur nächsten Tür, macht die auf, dass ich vorankomme. Sind wir dann am schäumigsten draußen. Oder am Ziel. Sind wir wieder in der Sonntagsschule. Sind wir wieder geworden wie Kinder. Aber wie Kinder Gottes. Die sich von Herzen so freuen können, an so Sonntagsschulgeschichtlein, wie die Schlange mit Mose oder Mose mit der Schlange. Er hat den Tod verschlungen in sie in Ewigkeit. Ich habe gesagt, die Sache ist hoffnungslos. Für wen? In welcher Richtung? Wenn jemand meint, es werden nicht alle in die Herrlichkeit verwandelt. Zur gleichen Freiheit der Herrlichkeit der Söhne Gottes gelangen. Gibt es solche, die das meinen? Für diese Meinung ist die Situation hoffnungslos. Hoffnungslos. Sagt niemand Halleluja. Und nun verstehen wir, suchen, was droben ist, sinnet über das, was droben ist. Nur noch 1, 2 Worte Gottes. Wenn wir an ein einfaches Wort denken, ich schlage das Johannesevangelium auf und eigenartig finden wir schon bei Johannes den Täufer. Der erscheint ja auch bald. Und zwar Johannes Kapitel 3, Vers 30. Da sagt Johannes, oh, das ist noch so schön, Vers 28. Ihr selbst gebet mir Zeugnis, dass ich sagte, ich bin nicht der Christus, sondern dass ich vor ihm hergesandt bin. Der die Braut hat, der ist der Bräutigam. Und der Freund des Bräutigams, das ist er, Johannes, aber, der da steht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Und jetzt, er muss wachsen, ich aber abnehmen. Das heißt, der von oben kommt, und das griechische Wort Hypano heißt wieder, bedeutet von oben hoch über aller Kreatur, über aller Schöpfung, von dort her. Der von oben, über allem herkommt, der ist über alles erhaben. Gewaltig aus dem Bunde Johannes des Täufers. Der von der Erde ist, ist von der Erde und redet von der Erde. der aus dem Himmel kommt, ist über allem. Das kommt also doch aus dem Himmel. Ich habe gesagt, über allen Himmel. Oder haben wir gelesen? Und jetzt? Die Himmel und aller Himmel, Himmel sind herrliche Modellvorführungen unseres Gottes für den Himmel selbst, in dem er wohnt, außerhalb dieser Schöpfung. Christus ist eingegangen, Hebräer 9, in den Himmel selbst, in eine Hütte, nicht mit Händen gemacht, die nicht von dieser Schöpfung ist. Und auf der Erde sind nur die Schattenbilder der Dinge, die in den Himmeln sind. Und die herrlichen Dinge, die in den gegenwärtigen Himmeln sind, sind nur Modelle von was? Im Original Himmel und im Original Paradies Gottes, ohne Anfang und ohne Ende längst vorhanden sind. Und die jetzt aufgrund von Golgatha und Auferstehung das Zeugnis haben, die alle das Wachstum Gottes wachsen. Wann hört das auf? Für eine ganze verherrlichte und verklärte Schöpfung. Wann hört das auf? Das Wachstum Gottes. Wird es dann langsam langweilig, wenn das Wachstum Gottes wächst? Glaube, Hoffnung, Liebe hören nie auf. Ich kann aber nur was hoffen? Was ich mit diesen Sinnen noch nicht wahrnehmen kann, dass es da ist. Bitte. Ich kann nur etwas hoffen, was mir als Verheißung für die Zukunft zugesagt ist. Ja, und das hört nie auf, die Hoffnung. Ne? Das heißt auf Deutsch, Gott hat für eine herrlich gemachte, gerettete Schöpfung immer noch was zur Verfügung. Immer noch neue Ankündigungen von unbekannten Herrlichkeiten. Ohne Ende. Und das ist mit dem Glauben, der auch hier aufhört. Ich kann ja nur was glauben, was ich nicht sehe. Und die gescheite Welt sagt, ich glaube nur, was ich sehe. Wenn ich nur das glauben kann, was ich noch nicht sehe und nicht mit Sinnen wahrnehmen kann, und der Glaube hört nie auf, dann hat Gott immer neue Herrlichkeiten, die ich vorerst erst im Glauben und in der Hoffnung wahrnehmen kann. Und die Liebe, die das Größte ist von allem, die glaubt alles und hofft alles. Und diese Hoffnung wird wann zu Schanden? Die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Warum?
Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen.
Weil die Liebe Gottes ausgegossen ist in unser Herzen. Alles, was die Liebe Gottes hofft, lässt nicht zu Schanden werden. Ja, und was hofft denn Gott alles? Was?
Er ist der Gott der Hoffnung.
Er ist die Liebe. Und die Liebe hofft wie viel?
Alles.
Bitte. Wieder hoffnungslos, ne? Wieder hoffnungslos. Für alle, die unseren Gott noch nicht ganz kennen. Sein Herz noch nicht kennen. So. Gott hat uns diese Stunden, diese Tage und Stunden bereitet und geschenkt, dass wir ihn selbst erkennen mögen. Amen.
Würden wir gleich einen Moment mal die Fenster aufmachen hinten? Eine Minute, gell? Zu machen, wenn Sie meinen, dass es recht ist. Ich darf vielleicht schon ein paar Worte noch dazu sagen. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 5, da heißt es einmal, wir haben heute außerordentliche Dinge gesehen. Wir mögen vielleicht sagen, wir haben außerordentliche Dinge gehört. Und irgendjemand sagte, am besten sind eigentlich die dran in unserer Mitte, die so einen Kasten hiervon haben. Die haben später die Möglichkeit, alles noch einmal in Ruhe zu hören. Und wir anderen, ich finde eins sehr schön. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Und wenn das Wort des Christus reichlich in euch wohnt, dann werden Sie immer wieder an diese Dinge erinnert. Und weil wir wieder gemerkt haben, wie sorgfältig man achten muss auf das, was geschrieben steht, haben wir so gewisse Anstöße bekommen, bei unserem Lesen der Bibel ein wenig sorgfältiger zu achten, was steht da. Feinlich geneigt, mir was für die Seele zu sagen, aber nun kam das Wort zu uns: den Tod verschlingt er auf ewig oder den Tod verschlingt er in Sieg. Wir hatten das Wort gefunden, Jesaja 25, Vers 8. Ich habe die Verse vorher und danach angesehen. Nenne erstmal das Wort danach. Wie heißt es danach? Und der Herr Jehova wird die Tränen abwischen von jedem Angesicht. Wenn der Tod verschlungen ist, wird einmal das andere geschehen. Aber nun gebt mal Obacht, welche Worte zuvor stehen. Jesaja 25, die Verse 6 und 7. Und Jehova der Heerscharen wird auf diesem Berge allen Völkern ein Mahl von Fettspeisen bereiten, ein Mahl von Hefeweinen, von markigen Fettspeisen, von geläuterten Hefeweinen. Und er wird auf diesem Berge den Schleier vernichten, der alle Völker verschleiert, und die Decke, die über alle Nationen gedeckt ist. Wenn man allgemein von der Decke spricht, dann heißt es immer, jawohl, über Israel, da liegt eine Decke. Aber nun sehen wir, über allen Völkern, über allen Nationen ist ein Schleier, ist eine Decke. Jetzt gibt es nur eine einzige Gruppe in der ganzen Jetztzeit, von der es heißt, mit aufgedecktem Angesicht, ohne Decke, ohne Schleier. Wie heißt es weiter? Die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Wie weiter? Werden wir verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ja, wir werden in das verwandelt, was wir anschauen. Brüder, Schwestern, in dieser hohen geistlichen Wahrheit liegt etwas so Praktisches drin. Diese Frage an uns alle: was sehen wir uns an? Das wird hier drin gebildet. Wie dürfen wir in diesen Tagen die Herrlichkeit des Herrn anschauen? Wein hätte ich jetzt gesagt, wie dürfen wir uns glückselig preisen, dass Gott uns schon diese Gnade gegeben hat, ohne Decke in dieser Welt zu sein. Dass wir die Möglichkeit haben, ihn anzuschauen. Da denke ich wieder an Petrus. Obwohl wir ihn noch nie gesehen haben, geht es weiter, lieben wir ihn. Ganz einfach, weil wir ihn anschauen. Wir haben ihn noch nie gesehen und schauen ihn doch an. In der Herrlichkeit seines Wortes, in der Klarheit seines Geistes. Und dann sehen wir das Wunderbare in der Schrift bezeugt. Einmal nimmt der Herr die Decke weg von Israel. Was lesen wir dann in den Propheten? Sie werden auf den schauen, in den sie gestochen haben. Ich denke wieder an das Wort aus dem Propheten Jesaja, wo der Herr sagt: blicket auf mich, alle Weltenden, und ihr werdet gerettet werden. Wie sollen sie blicken?
Wo steht das?
Auch in Jesaja. Jesaja 45, ich will es gerade sagen, den Vers noch. Das Wort, durch das der Bruder Spörschen zum Glauben kam. Jesaja 45, Vers 22.
Ja. Da steht das Wort.
Ja.
Wie heißt das Wort?
Es heißt in unserer Übersetzung wendet, aber es wird in vielen Übersetzungen wiedergegeben, blicket. Jesaja 45, Vers 22. Wendet euch zu mir und werdet gerettet, alle ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Und dann kommt er das gewaltige Wort: habe bei mir selbst geschworen.
Das wollte ich sagen.
Ja. Aus meiner Runde ist ein Wort in Gerechtigkeit hervorgegangen.
Ja. Wenn Gott geschworen hat, dass jede Zunge bekennen soll und jedes Knie sich beugen soll, nur in Jehova habe ich meine Stärke. meine Gerechtigkeit, dann geht ja welches Wort da aus?
Blicket auf mich.
Blicket auf mich. Ich, der einzige Gott, der alle Enden der Welt rettet. Und da habe ich geschworen, dass es so weit kommt. Und wenn einer zu seinem Nachteil geschworen hat, was ist dann?
Dann darf er es nicht senden.
Was? Da gibt es nichts zu ändern. Das ist das Wunderbare. Schon bei Menschen bedeutet ein Eidschwur das Ende jeden Widerspruchs. Ich habe das schon manchmal praktisch darzustellen versucht. Ich mache es noch einmal. Ich habe ihm meine Not geklagt, dass ich konstruiere. Gejammert und so, und er erbarmt sich meiner und sagt, du Arthur, also ich bin in der Lage, in deiner Lage, gebe ich dir morgen um 12 Uhr, kann ich dir 1000 Mark zur Verfügung stellen. So. Und Arthur, dass du ruhig schlafen kannst, ich schwöre dir jetzt, morgen um 12 Uhr bekommst du von mir 1000 Mark. So. Und wir gehen auseinander. Über Nacht erfährt er von einem anderen Bruder, was? Das hat der Bruder nur gesagt. Stimmt ja gar nicht. Stimmt ja gar nicht.
Der ist reicher als ich.
Ja. Ja, und jetzt? Jetzt hat er, der andere hat ihm bewiesen, ja, dass ich ihm angelogen habe. Jetzt hat er mir geschworen, vorher, du morgen um 12 Uhr bekommst von mir 1000 Mark. Aber jetzt hat er gehört, dass die Voraussetzung zu dem Schwur gar nicht stimmt. Muss er mir nach der Beurteilung Gottes um 12 Uhr noch die 1000 Mark geben oder nicht? Hat er jetzt zu seinem Nachteil geschworen? Und jetzt steht geschrieben. Wohlgefallen hat der Herr an dem Manne, der, selbst wenn er zum Nachteil geschworen hat, dabei bleibt, seine Schwur heilig achtet und erfüllt. Hat Gott hier zu seinem Nachteil geschworen? Sind diejenigen, denen er alle Rettung gesichert hat mit einem Eidschwur als Gottes Eidschwur, sind die alle so dankbar dafür, dass er sie ganz sicher retten wird? Oder gibt es solche, die diesen Gott lästern? Solche, die ihn verachten? Und. Hat er zu seinem Nachteil geschworen? Maximal. Ändert er das? Wunderbar. Das wollte ich noch unterstreichen. Warum? Denn es wird da hineingelegt, ja, die werden ihre Knie beugen müssen und ihre Zunge muss den Herrn ehren, nicht? Aber unfreiwillig, nicht? Gott hat sie einfach gezwungen und können jetzt nicht anders. Nein, als Retter, als der Gott, der alle Enden der Erde retten wird, mit einem Schwur Gottes, als unwiderleglich und ohne jeden Widerspruch ausführen.
Nur zwei, drei Sätze, Zeit ist um.
Ja.
Weil der Bruder gerade sagte, wir wissen es ja, ich war mit einem Bruder über dieses Thema, über diese Frage im Gespräch und ich sagte es ihm so, ich sagte, ja, Sie müssen. Ich sage, gut, Bruder, wir schlagen es mal auf. Ja, wo steht es denn? So, dann schlagen wir den Philipperbrief auf. Lies es doch mal. Der las es in meiner Gegenwart und plötzlich sagt er, es steht ja gar nicht muss da. Komisch, ich habe immer muss gelesen. Sag ich ganz einfach. Du hast das so gehört und weil du es so gehört hast, hast du es immer so gelesen. Und darum ist es so gut, dass wir zusammen sind und göttliche Wahrheiten hören, in uns aufnehmen, dass wir zu einem neuen Bibellesen kommen. Eben denkt der Bruder Heller, der sagt es einmal, dann wird meine Bibel plötzlich, habt ihr es auch gehört, so groß nicht. Halten wir es einmal fest, der Schwur Gottes. Das Wort des Herrn blicket auf mich, alle Enden. Noch können sie es nicht. Noch ist die Decke da. Über Israel, und wir haben es hier in Jesaja 25 gelesen, noch ist die Decke über allen Nationen. Und wieder das Wunderbare, was der Herr zuerst an uns tut. Wir sollten viel mehr dankbar sein dafür. Wird er dann an Israel tun, und nach diesem Wort, Jesaja 25, wird er es tun, nicht nur bei etlichen Völkern, er wird es tun bei allen Völkern. Wie dürfen wir doch in die Herrlichkeit unseres Herrn hineinschauen. Wir wollen stille werden, und darf ich Hans Kornwinkel und Herr Dorn bitten, mit uns noch zu beten.